Guten Morgen. Ich denke, ich muss mich heute Morgen nicht vorstellen. Die meisten kennen mich. Ich freue mich, dass ich heute hier darf und predige. Nach meiner Premiere letztes Jahr im Sommer mit Kain und Abel habe ich gedacht, dieses Mal kann der Text nur einfacher werden. Immerhin Neues Testament, 2. Korinther. Das habe ich genauso lange gedacht, bis ich mich näher mit dem Text befasst habe. Da wusste ich, es kann sogar noch schwieriger werden. Ja, auf der anderen Seite denke ich immer, es ist gut, wenn auch die Landeskirche uns mal Texte vorgibt, die nicht so leicht verdaulich sind, wo man ein bisschen was dran nagen muss, das einem im Magen liegt und vielleicht sogar sauer aufstößt. Alles andere wäre vielleicht zu einfach, auch für uns Christen und auch für Gott. Heute haben wir es mit einem schwer verdaulichen Bibeltext meiner Meinung nach zu tun. Und lesen wir doch einfach mal 2. Korinther 6, Vers 1 bis 10. Es wird einblendet nach der guten Nachricht. Als Mitarbeiter Gottes rufe ich euch also auf, gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag der Rettung. Weil mir diese Botschaft anvertraut ist, sehe ich darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist. Denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Meine Empfehlung ist es, dass ich mich in allem als Diener Gottes erweise. Mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, ich werde eingesperrt. Sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Ich empfehle mich weiter durch ein einwandfreies Leben, durch Erkenntnis, durch Geduld und Freundlichkeit, durch Wirkungen des Heiligen Geistes und durch aufrichtige Liebe, durch das Verkünden der Wahrheit und durch die Kraft, die von Gott kommt. Meine Waffe für Angriffe und Verteidigung ist, dass ich tue, was vor Gott und vor Menschen recht ist. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtigt und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Mein erster Eindruck war, es gibt gute Gründe, warum sich dieser Text nicht so oft auf Spruchkarte vorfindet. Und wenn ich jetzt eine Werbekampagne fürs Christsein starten wollte, würde ich mir den Text auch nicht raussuchen. Eigentlich zeigt es doch eher die Schattenseite auf und wirkt in weite Teile bedrohlich. Wenn ich da lese in Vers 4 und 5, mit großer Geduld ertrage ich Sorgen, Nöte und Schwierigkeiten. Ich werde geschlagen, eingesperrt, sie hetzen das Volk gegen mich auf. Ich arbeite mich ab, ich verzichte auf Schlaf und Nahrung. Schlagworte Verfolgung, Verleumdung, Überarbeitung, Hunger. Wer will sowas? Und Paulus, der Schreiber des Textes, der stellt sich doch phasenweise wie so ein perfektes Vorbild dar. Und klingt vielleicht ein bisschen abgehoben sogar, beinahe als wäre er nicht mehr von dieser Welt. Vers 3 zum Beispiel. Weil mir die Botschaft anvertraut ist, sehe ich darauf, dass mein Verhalten in jeder Hinsicht einwandfrei ist, denn ich möchte nicht, dass der Dienst, der mir aufgetragen ist, in Verruf kommt. Wenn ich ein Zeugnis sage, wird es 1, oder? Und wer kann sowas von sich behaupten? Also, tun wir den Bibeltext einfach mit dem Kopfschütteln ab, weil es eigentlich nur für Superchristen gedacht ist. Und dafür wenden wir uns doch lieber einfache Texte zu, oder? Gottes Liebe, Vergebung, angenommen sein, das ist doch das, was uns aufbaut morgens, wenn wir sowas lesen. Sowas wollen wir hören, das tut unserer Seele gut. Aber machen wir es uns damit nicht so einfach? Das war mein erster Zugang zu diesem Text. Du liebe Zeit, was fängt man mit dem an? Ja, aber es gibt keine Drei-Punkte-Predigt, es gibt heute eine Drei-Zugänge-Predigt. Es gab einen zweiten Zugang. Ganz wichtig, man sollte so einen Bibeltext immer im Kontext verstehen, um ihn interpretieren zu können. Also das heißt, in welche Zeit ist dieser Brief reingeschrieben worden? Es gibt ja auch eine Geschichte drumherum. Kein Text steht im neutralen Raum. Auch der Verfasser spielt eine Rolle, seine Persönlichkeit. Das unmittelbar Erlebte, das schimmert ja zwischen den Zeilen förmlich durch. Und der Paulus wusste ja damals nicht, dass sein Brief irgendwann mal in der Bibel landen wird, sondern der hat ja konkrete Gemeinde vor Augen gehabt, als er geschrieben hat. Okay, also nicht die globale Christenheit, sondern eine konkrete Gemeinde. Inzwischen wissen wir, dass zwischen dem 1. und dem 2. Korintherbrief es einen weiteren Brief gegeben hat, der aber verloren gegangen ist. Also den nennt man den sogenannten Tränenbrief, der wird öfters mal zitiert. Das heißt, wir wissen nicht die komplette Situation. Aber klar ist, dass damals in Korinth es sehr schwierig war. Es war eine gespaltene und zerstrittene Gemeinde damals. Und Paulus hat damals diese Gemeinde gegründet und als erster missioniert. Ihm war die Gemeinde wahnsinnig wichtig, so ein bisschen sei Kind. Das merkt man auch, wenn man auch 1. Korinther und 2. Korinther durchliest, wie sehr er um diese Gemeinde ringt, wie wichtig sie ihm ist, wie er leidet für sie. Und auch wie lang die Briefe sind. Nach ihm ist dann Apollos gekommen und später sogar Petrus. Und Petrus hat nicht arg viele Gemeinden besucht, aber Korinth war dabei. Und der hat seinen Schwerpunkt auf die christliche Jude gelegt. In dieser Gemeinde gab es aber auch griechische Christen. Und die waren dann etwas verunsichert durch die Sache mit Petrus. Es gab dann auch hinterher Stress zwischen Paulus und Petrus noch. Und es war auf jeden Fall klar, dass es zunehmend weltliche Strömungen in dieser Gemeinde gab. Was darf man als Christ? Wie sieht es mit dem Thema Götzendienst aus? Prostitution? Selbst solche Sachen waren Thema dort. Und Paulus ringt, das merkt man förmlich, er ringt um diese Gemeinde. Und investiert Zeit und Kraft. Und trotzdem wird er immer wieder von irgendwelchen Gemeindegliedern, die man teilweise sogar mit Namen kennt, also ein sehr konkreter Text, durch ihr Rede und Handeln verletzt. Das geht sogar so weit, dass sie seine Kompetenz in Frage stellen und Autorität scheint er irgendwie nicht mehr zu haben, denen gegenüber. Verrat und ein Messer im Rücken sind eigentlich so diese Bilder, die man so förmlich vor Augen hat, wenn man diese Situation mal auf sich drauf einlässt. Und Paulus sei Verletztheit spiegelt auch dieser Text wieder. Also und aus dem Hintergrund muss man auch lesen, er war wirklich verletzt und hat sich wahnsinnige Sorgen gemacht. Also Zugang 2. Genügt's, wenn wir den Text jetzt so verstehen, als eine Mahnung an Christen, die in ihrem Glaube unsicher worden sind und als Rechtfertigung für ihren geistlichen Hirte, also Paulus, der ihnen beweisen muss, dass er sehr wohl zum Dienst fähig ist und auch, dass er ihnen Vorgaben machen darf. Oder ist das vielleicht immer noch zu kurz gedacht und einseitig? Ich habe gedacht, ich brauche einen dritten Zugang, sonst wäre ich mit dem Text nicht glücklich. Und an dieser Stelle bemühe ich jetzt einmal ein ganz bekanntes Bild, ein Beispiel, Ich habe hier ein Glas Wasser. Ich brauche es nicht, um meine Zunge zu befeuchten, sondern dieses Glas Wasser ist entweder halb voll oder halb leer. Je nach Sichtweise, Betrachtungsweise. Ja. Gleiches Glas, gleicher Zustand. Ich habe gedacht, dieses Bild wird meine Herausforderung. Es gibt offensichtlich nicht nur eine Betrachtungsweise. Vielleicht auch bei diesem Text. Gibt es noch diese andere Seite, diese helle Seite, jenseits der Schwere, des Schmerzes und der Düsternis? Und ab diesem Moment hat dieser Bibeltext für mich eine neue Dimension gekriegt. Es begann damit, dass ich gedacht habe, ich gebe diesem Text jetzt eine andere Überschrift. Und zwar, ich brauche ja Herausforderungen, Christsein macht glücklich, trotz aller Umstände. Bei einem Deutschaufsatz fürchte ich, da hätte ich einen Sex kriegen und mit Thema verfällt die Sache wieder zurückkriegen. Also mit Glück hat dieser Text ja wohl rein gar nichts zu tun. Aber vielleicht schaffe ich es ja, euch und sie zu überzeugen, dass es doch diese andere Seite gibt, die vielleicht nur auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Man könnte es vielleicht sogar als menschliche und göttliche Sicht definieren. Fangen wir doch mal am Anfang an. Als Mitarbeiter Gottes rufe ich euch auf, gebt Acht, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Gott sagt, wenn die Zeit kommt, dass ich mich über euch erbarme, erhöre ich euch. Wenn der Tag eurer Rettung da ist, helfe ich euch. Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag der Rettung. Also ich kann diesen Text so verstehen, als ernste Warnung, passt auf, dass ihr Gottes Geduld mit eurem losen Lebenswandel nicht überstrapaziert. Irgendwann ist Schluss mit Gnade. Oder aber, ich kann sagen, hey, jetzt ist Gnadenzeit, jetzt in diesem Moment, Gott wirft dir genau gerade jetzt in dem Moment den Rettungsring zu. Du musst nur zugreifen. Wow, was ist das für eine Chance? Ich muss mich nicht selbst aus dem Sumpf meiner Schuld befreien. Jesus ist für meine Sünde gestorben, mir wird vergeben und ein Neuanfang ist möglich. Das ist wie ein Paradigmenwechsel. Auch die Antithese, die Paulus am Schluss von unserem Abschnitt aufzeigt, die bietet sich förmlich an, die Aussage auf zwei ganz unterschiedliche Weise zu interpretieren. Es macht mir nichts aus, ob ich geehrt oder beleidigt werde, ob man Gutes über mich redet oder Schlechtes. Ich werde als Betrüger verdächtig und bin doch ehrlich. Ich werde verkannt, bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich werde misshandelt und doch komme ich nicht um. Ich erlebe Kummer und bin doch immer fröhlich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Also lese ich jetzt den Text als unerreichbares Ideal, jenseits aller Emotionen und äußere Umstände, dass ich nur noch allein für den Glaube lebe, ein Märtyrer sozusagen, für meine christliche Überzeugungen. Da Schlagworte verleumdet, verdächtigt, verkannt, misshandelt, traurig, arm. In manche Teile unserer Welt, in denen Verfolgung herrscht, ist das traurige Realität sogar. Aber ich sehe auch, der Glaube macht frei. Frei von gängigen Maßstäben dieser Welt, wie im eigenen Ansehen, Geld oder Macht. Ja, sogar von meinen persönlichen Gefühlen. Ich muss mich gar nicht länger ständig von ihnen nach unten ziehen lassen. Sie bestimmen nämlich maßgeblich meinen Alltag. Ja, ich wäre sogar frei von Todesangst, angesichts bedrohlicher Umstände. Und wer von uns hätte gedacht, dass auch bei uns in Deutschland diese Angst wieder einkehrt, angesichts unserer überschlagenden Ereignisse und Krise? Die gute Botschaft in diesem Text lautet: Gottes Nachfolger werden resilient. Eine steile These. Das heißt, wir werden widerstandsfähig und belastbar. Wir haben sogar unseren Mitmenschen was zu geben, weil wir nämlich aus der Kraft Gottes schöpfen und leben und uns in seiner Hand wissen. Und das ist die beste Lebens- und Sterbeversicherung, die man sich noch wünschen kann. Also es ist folglich laut diesem Text gar nicht mehr wichtig, was Leute über mich reden, sondern was Gott von mir denkt. Nicht mein Besitz definiert mich länger, sondern meine Gotteskindschaft. Ich bin ein von Gott geliebtes und gewolltes Kind. Das macht meinen Wert aus. Und Jesus ist mein Freund, wie man schon in Kinderlieder singen, der mit mir durch dick und dünn geht. Und das gilt, das gilt. Und es ist mehr wert als alle Güter der Welt und ohnehin nicht mit Geld zu kaufen. Und so können wir auch den mittleren Teil unseres Textes lesen. Es ist nicht nur Paulus' Empfehlung, die gilt auch uns. Durch den Glauben kriegen wir Erkenntnis, Geduld, Freundlichkeit, all das, was wir selber wahrscheinlich nicht aus eigener Kraft nachbringen. Der Heilige Geist wirkt in uns und zeigt uns, was aufrichtige Liebe ist und Wahrheit. Und über dem allem leben wir aus der Kraft Gottes. Wow, und der unerschöpfliche Kraft füge ich mal dazu. Und das ist all das, was dieser Text auch aussagt. Sofern man es zulässt und das Wasserglasprinzip anwendet und den anders definieren kann. Und so wird aus unserem menschlichen halb leer vielleicht vom Geist Gottes geprägtes halb voll und durch Gottes Gnade unter anderem sogar vielleicht zum überfließenden Becher. Weil in Psalm 23, das ist so toll, in der Einheitsübersetzung heißt, nicht nur du schenkst mir voll ein, sondern du lässt mein Becher überfließen. Mehr als genug gibt's bei Gott. Das lassen wir jetzt nicht, sonst gibt's eine Sauerei, aber wir können es uns vorstellen. Also bei Gott gibt's reichlich und das ist doch eigentlich ein wahnsinniger Grund zur Freude und glücklich sein. Also zumindest mich hat dieser dritte Zugang zum Text glücklich gemacht. Ich möchte euch am Schluss noch von einem Artikel erzählen, den ich gelesen habe, zum Thema, was macht Menschen glücklich? Der Autor, der übrigens kein Christ ist, zählt einige Merkmale auf, die glückliche Menschen vereint. Einer neuen psychologischen Studie zufolge nennt er als erster Punkt Dankbarkeit. Glückliche Menschen besitzen die Fähigkeit, mit einem dankbaren Herzen durchs Leben zu gehen. Weitere Faktoren sind stabile Beziehungen, das heißt, man braucht vertrauenswürdige Ansprechpartner, wo man sich einmal die Last von der Seele reden kann. Drittens, es ist gut, man dient einem höheren Ziel als an man selber. Horizonterweiterung. Ja. Viertens, es ist wichtig, sich selber und andere vergeben zu können. Und fünftens, fand ich auch spannend, singen. Wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen kennen keine Lieder. Singen ist ganz toll. Ja, nun gab dieser Artikel jede Menge praktische Ratschläge, wie man so ein glückliches Leben lernen kann. Das hat angefangen vom Dankbarkeitstagebuch, von Gesprächstherapie, soziale Aufgaben zu übernehmen, bis zur Teilnahme im Singkreis. Ganz unten im Abschnitt stand dann, dass sich religiöse Menschen da insgesamt wohl ein bisschen leichter tun. Ich musste unwillkürlich schmunzeln und habe gedacht, die neueste psychologische Studie ist eigentlich 2000 Jahre alt und steht in der Bibel. Glaube, Gemeinschaft, Gebet, dazu Vergebung, die tragende Säule für uns Christen, haben offensichtlich ein Ziel, uns Menschen glücklich zu machen. Gott will, dass wir Menschen glücklich machen, glücklich sind. Und das sogar unabhängig von alle äußeren Umständen. Und ich hoffe, dass dieser Gottesdienst, wo wir ganz viel von dem praktizieren, und auch dieser Text heute Morgen, ein Schritt dahin sind. Amen.